Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen, eine frische Folge von Erfolgreich im Herzbusiness, dem Podcast für Unternehmerinnen. Und heute habe ich zwei wunderbare Unternehmerinnen eingeladen, die mit mir über ein Thema sprechen, ja, das überall richtig hochgehandelt wird. Es handelt sich um den Fachkräftemangel. Ich begrüße sehr, sehr herzlich die liebe Dr. Linda Dahm. Schön, dass du heute da bist. Als Expertin für Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Personal bist du natürlich Nummer eins, die sich über dieses Thema Gedanken macht. Und ich begrüße Dr. Bettina Dabrowski de Flores. Ihr beiden habt euch bei Uplift kennengelernt und die Integrationsexpertin Bettina konnte in dem ganz frisch erschienenen Buch von Dr. Linda Dahm auch einen wunderbaren Fachartikel beitragen, sodass das wirklich ein ganz tolles Werk geworden ist. Ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch.
Schön. Herzlichen Dank.
Ja, schön, dass ihr heute da seid, mit mir über das Thema sprecht, ja, über das, kann man sagen, ne, ganz Europa in Aufruhr ist. Denn wenn wir über stagnierende Volkswirtschaften sprechen in unserer westlichen Welt, wenn wir darüber sprechen, dass die Produktivität erlahmt, wenn wir darüber sprechen, dass auch die öffentliche Hand kein so hohes Serviceniveau mehr hat, wie wir es vielleicht noch gewohnt waren, dann fällt spätestens dann das Wort Fachkräftemangel. Liebe Linda, warum hast du dich dieses Themas angenommen?
Ja, es ist ein Thema, dem ich natürlich selbst als Konsumentin täglich begegne. Man sieht es überall, Aushilfen gesucht, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gesucht. Und ich beobachte die Zahlen schon länger. Und ich habe eben auch Kunden in meiner Beratung, die händeringend Mitarbeitende suchen und sich da eben sehr, sehr schwer tun.
Ist ein echtes Thema, ne? Ja, ja. Bettina, du guckst von der anderen Seite drauf. Du sagst, wenn wir Bio-Deutschen einfach nicht mehr genug sind und wenn es da einen Fachkräftemangel gibt, dann müssen wir vielleicht mal in Volkswirtschaften gucken, in denen die Arbeitskräfte noch ein bisschen üppiger vorhanden sind und müssen sie einladen. Und wenn sie denn dann kommen, ja, dann gibt's die ein oder andere Herausforderung. Und das ist dein Thema, oder?
Genau. Das ist nicht nur eine Herausforderung, es sind so viele auf so vielen Ebenen. Und ja, die versuchen wir zu meistern und wir schaffen das. Es sind so viele Leute, die Europa, Deutschland immer noch als glorreiches Land sehen. Made in Germany ist immer noch Marke, die zieht. Und ja, es kann eine Win-Win-Situation sein, wenn wir Leute einladen, die gut integrieren, die hier arbeiten. Es hilft einfach allen.
Wunderbar. Bevor wir einsteigen in unseren Austausch, habe ich euch natürlich nach guter alter Podcast-Manier ein paar Sätze mitgebracht, die ich euch zu vollenden bitte. Und vielleicht kann jede von euch den jeweiligen Satz vollenden. Dann bin ich sehr gespannt. Der erste lautet: Ein Aspekt in der großen Diskussion Fachkräftemangel, der viel zu oft vergessen wird, ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Linda, was würdest du sagen?
Die Marke.
Oh ja, das ist nicht nur Employers Branding, da werden wir sicher noch mal drüber sprechen, sondern ja, wie wird die Marke des Unternehmens gelebt? Cool, die Marke. Bettina, was würdest du sagen? Welcher Aspekt wird zu oft vergessen?
Ja, in der Diskussion ist es immer gefühlt eine Dead End. Ja, wir haben den, man kann nichts dagegen machen, aber man kann was dagegen machen.
Ja, das ist ein Aspekt, der oft vergessen wird. Da ist so viel zu tun. Es ist so viel möglich. Wir müssen uns nicht ergeben, ne?
Ja, genau. Genau so ist es.
Ja, super. Der zweite Satz, liebe Linda, heißt: Fachkräftemangel ist ein Fremdwort für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Gesunde Unternehmenskulturen.
Sehr schön. Bettina, wie würdest du den Satz vollenden?
Ach. Ja, da kommt nichts.
Dann gebe ich den dritten rein. Vor 20 Jahren war alles, Pünktchen, 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 Linda?
Noch nicht so dramatisch.
Ja, das waren andere Zustände, ne? Andere Zahlen, andere, ja, da waren wir auch mit unserer Pyramide, mit der Bevölkerungspyramide auch noch ein bisschen an einer anderen Stelle. Bettina, du bist noch sehr, sehr jung, aber dennoch, vor 20 Jahren war alles, was würdest du sagen, nach vielleicht auch der Literaturlage? Linda, wir haben es ja selbst erlebt, ne?
Ja, meine erste Intuition war doch nicht alles anders. Man sagt ja immer, die vorherige Generation meckert immer über die nächste. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Aber natürlich IT, der ganze technologische Wandel hat sich so immens, wir sind so viel schneller, überall, die Welt ist vernetzt. Das ist eine komplett andere Welt, in der wir uns gerade befinden.
Was würdest du sagen für ausländische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen? Ist es angenehmer, heute hier zu sein oder vor 20 Jahren angekommen zu sein? Oder ist das ein Käse, ein Quatschgedanke?
Ja, also 20 Jahre ist gerade die Osterweiterung in der EU erst her. Und ich selber mit polnischen Wurzeln weiß, wie schwierig und ja, dieser Antislawismus ist da, war da. Ob sich da jetzt gebessert hat, ich bin eine andere Person mit einer inneren Haltung und Stärke. Das heißt, ich sehe das anders. Ja, ganz schwierige Frage. Mhm. Ich nehme an, wir haben einfach andere Herausforderungen. Gerade jetzt wirtschaftlich, sozial, politisch stehen wir vor enormen Herausforderungen, die vor 20 Jahren vielleicht ähnlich waren, aber jetzt einfach eine ganz andere Dimension haben.
Ja, same, same, but different und vor allem, wie du sagst, andere Größenordnung. Und Linda hat es ja gerade auch schon anklingen lassen. Nächsten Satz, den ich euch mitgebracht habe. Ich erkenne Menschen, die stark an ihrem Mindset arbeiten, vor allem an, Linda?
Der Selbstreflexion, dass sie auch darüber sprechen, dass sie daran arbeiten.
Oder wie du es im Buch so schön geschrieben hast, dass es nicht immer nur die anderen sind, ne? Denn das ist schnell gesagt, ne? Die anderen. Wie ist es eigentlich mit mir und wenn ich mich mal an meine eigene Nase fasse? Ja, ganz bestimmt ein guter Indikator für Menschen, die reflektiert sind, die an ihrem Mindset arbeiten, ihre Persönlichkeit entwickeln. Erst mal gucken, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, ne?
Ja, es sind die Geschäftsführer und Vorstände, die mitmachen. Die nicht sagen, die anderen sollen, ich kann ja schon, ich weiß ja schon, sondern die wirklich mit Vorbildfunktion vorangehen.
Ja, sehr guter Indikator. Darf jeder mal gucken, ob er ein Mitmach-CEO ist oder ein Zuguck-CEO.
Genau so ist es. Schön formuliert.
Super. Und Bettina, woran erkennst du Menschen, die stark an ihrem Mindset arbeiten?
Ich habe auch an Selbstreflexion als allererstes gedacht und ich spüre, dass die so eine Leichtigkeit, Gelassenheit haben, ob das universelle Gesetze sind oder es kommt und geht im Leben, Yin-Yang, wie auch immer man das nennen möchte. Es ist eine innere Gelassenheit, eine innere Haltung, die dafür spricht.
Ja, Haltung ist ja bei euch ohnehin ein ganz wichtiges Thema, werden wir sicher nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Bettina, der nächste Satz. Ein Vorbild ist für mich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Jemand ist Vorbild für mich, der vorausgeht, inspiriert, mit Werten und ja, einfach Gutes tut und Gutes zeigt.
Okay, die Werte. Linda, ein Vorbild ist für dich, für mich?
In jedem Fall eine Freundin oder ein Menschenfreund. Menschen, die vertrauen und die Freiraum geben.
Schön. Ja, das sind wirkliche Vorbilder und natürlich auch gute Führungskräfte, wahrscheinlich Führungskräfte, bei denen der Fachkräftemangel nicht ganz so heftig ausfällt. Nehme ich einfach mal an, denn wer beginnt zu vertrauen, ja, gibt natürlich auch einen tollen Entwicklungsraum für die Mitarbeitenden, die dann hoffentlich gerne bleiben, nicht abhauen, ne? Und auch leichter zu gewinnen sind, ganz klar. Liebe Linda, der letzte Satz, bevor wir ins Gespräch gehen. Das Buch mit dem eigenen Namen darauf zu sehen ist, Pünktchen, Pünktchen.
Es war wirklich Euphorie, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wir haben es ja in 5 Wochen umgesetzt. Das war echt ein Kamikaze-Vorhaben. Und als wir es dann geschafft haben, in einem super Team, war das schon, als es dann da lag, ein richtig gutes Gefühl. Auch noch mit 60 Jahren, genau. Das ist ja nicht das Erste. Ich habe ja früher viel publiziert. Aber jetzt nochmal, das war wirklich toll.
Dieses Express-Erlebnis, ne? Zusammenschaffen, genau. Ja, Teamwork makes the dream work. Ja, sehr schön, das gefällt mir. Und Bettina, wie war es für dich? Man immerhin, ne, mit Beiträgen von, das liest sich doch auch ganz schön.
Ja, mega, weil ja, es ist einfach, ich habe ein Business gestartet und das ist so das erste handfeste Zeugnis, der Beweis, dass jetzt eine neue Ära ansteht.
Sehr schön. Auch das finde ich toll. Sagt mal, und ihr zwei, wir haben es gerade ja schon gesagt, habt euch im Uplift-Programm kennengelernt und schnell festgestellt, Mensch, uns interessiert sehr der Personalbereich. Eben das große Thema Fachkräftemangel. Uns interessiert, wie Menschen da dran gehen und auch vor allem, ja, wie viel Einfluss der Einzelne, die Einzelne hat, um gegenzusteuern und nicht zu sagen, naja, so ist es jetzt halt, die Wirtschaft stagniert, wir haben halt keine Leute mehr, so ist das halt, sondern euer Herz, das spürt man deutlich in jeder Zeile, schlägt für die, die was machen wollen, die was verändern wollen und die auch die großen Linien sehen. Wie habt ihr euch erkannt, gesehen, wie war das? War das in Gruppencalls oder wo habt ihr euch kennengelernt, Linda?
Bettina, willst du?
Ja. Es war ein Buddy-Aufruf von Linda und ich stand ja so am Anfang meiner Positionierung und ich wusste noch nicht, wo meine Positionierung mich hinführt. Aber Lindas Erscheinungsbild, ihre Erklärung waren so sympathisch. Wir haben Kontakt aufgenommen, waren uns gleich sympathisch, hat auf Anhieb gefunkt und später erst entwickelte sich meine Positionierung, Fachkräfte, doch von der anderen Seite und ja, durch Zufall war Linda dann auch in Berlin. Da haben wir uns physisch getroffen, nicht nur online und per Telefon. Und es hat sich einfach selbst entwickelt, ist gewachsen und Vertrauen und Zusammenarbeit, Kooperation. Also es ist ganz, ganz toll, aber es ist nichts, was wir irgendwie erschaffen mussten, irgendwie hinarbeiten mussten. Es war einfach da.
Im Flow. Also ihr habt euch gesucht und gefunden, kann man das so sagen, Linda?
Ja. Es gibt keine Zufälle. Die Dinge oder die Menschen fallen uns zu. Und das ist mittlerweile aus meiner Sicht ein ganz tolles, für mich, Reverse Mentoring, so eine kluge junge Frau zu haben, mit der ich mich austauschen kann. Und ich gebe natürlich auch mein Wissen gerne umgekehrt weiter. Also es ist eine echt gute Symbiose. Ich bin so dankbar, dass wir uns getroffen haben und wir haben schon so viel umgesetzt und planen gerade auch noch so viel gemeinsam umzusetzen. Es wird super cool.
Wie schön. Viele träumen ja davon. Also auch Susanne und ich werden sehr häufig angesprochen. Mensch, wie macht man das mit der besten Freundin Business? Ist das nicht viel toller zu zweit? Also es ist ein Riesenthema für Frauen. Frauen schauen sehr gerne auf Tandems. Jetzt seid ihr beide ja ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt organisatorisch zusammenwerfen muss, um aber auch gemeinsam Projekte zu machen. Ist das nicht auch einfach ein wunderbarer Beginn, erstmal sozusagen mit zwei verschiedenen Businesses die Synergien zu suchen? Was würdet ihr sagen?
Sehr. Ich sehe Linda auch zum Teil als mein Zugpferd. Sie hat die Erfahrung, das Netzwerk, ich wieder Innovation, die Tools, mache Sachen ein bisschen anders, unkomplizierter vielleicht. Und wir ergänzen uns da einfach so gut, ohne Verpflichtungen und also es ist wirklich, wir machen auf das, was wir Lust haben, was wir gerade können, zeitlich, engagementmäßig, Ressourcen, das spielt ja alles eine Rolle und ich finde, es fügt sich einfach bei uns.
Ja, wie schön, dass ihr das auch nochmal sagt. Es ist gar nicht nötig, dass man sofort alles auch gesellschaftlich zusammenwirft. Das verkompliziert die Dinge. Warum nicht einfach loslegen? Viele, die das nicht wissen, auch Susanne und ich, haben erst Jahre nach dem ersten gemeinsamen Projekt wirklich gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Vorher waren wir auch Kooperationspartnerinnen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist nämlich wunderbar, erstmal zu gucken, wie tickt die andere denn auch geschäftlich? Ist das so derselbe Style? Trifft sie ähnliche Entscheidungen? Denn ob man fachlich übereinander passt, ist doch nochmal was anderes, ob man auch unternehmerisch übereinander passt. Und insofern finde ich euer Beispiel so, ja, so sehr inspirierend. Also vielen Dank auch nochmal dafür, dass ihr da auch sagt, Mensch, man kann so viel auf die Beine stellen, ohne sofort zum Gewerbeamt gemeinsam zu dackeln, oder Linda?
Genau so ist es. Ich bin ohnehin so gestartet, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte unabhängig bleiben, also mehr oder weniger Solopreneur, aber in einem Netzwerk arbeiten mit Leuten, wo die Chemie stimmt und wo ich fachliche Ergänzungen sehe. Die Bettina hat es ja gerade angesprochen. Jeder von uns oder jede von uns hat ihre Stärken und wir teilen uns die Arbeit so auf, wo wir in unseren Stärken sind. Denn nur wenn wir in unseren Stärken arbeiten, gehen uns die Dinge gut und schnell von der Hand. Und das fügt sich sehr, sehr gut zusammen, wie ich finde.
Und nur dann kann man in 5 Wochen Bücher schreiben, oder?
Ich sollte das dazu sagen, das will ich jetzt nicht unterschlagen. Wir hatten auch eine ganz tolle Lektorin und einen tollen Grafiker, der alles gesetzt hat, die wir noch nicht kannten. Also da zeigt sich jetzt wieder Teamwork makes dream work, ja, was du gesagt hast. Das war wirklich, Bettina, du weißt es ja noch. Ich habe am 18. Es war am 18. August und zwar war es in der Sichtbarkeitsoffensive. Ich habe überlegt, was mache ich? Und dann dachte ich, ich habe so viel Material da liegen zum Thema Fachkräftemangel. Ich hatte im Frühjahr ein Training zu diesem Thema gemacht. Und ich mache jetzt einfach ein Buch. Und dann fiel mir sofort Bettina ein und noch ein Kollege aus meinem alten Job. Und ich wollte dieses Buch zur Messe präsent haben. Und dann habe ich zurückgerechnet. Und das waren dann wirklich nur 4-5 Wochen. Rumtelefoniert, sofort den Grafiker gefunden, sofort die Lektorin gefunden. Und es hat auch wirklich harmoniert. Anders hätte das gar nicht hingehauen.
Wie schön.
Mit allem, Bettina. Du hast ja auch direkt mit der Lektorin zusammengearbeitet.
Toll. Genau. Also wirklich
Hand in Hand.
Hand in Hand. Toll. So soll es sein. So soll es auch möglichst bei den Unternehmen sein, die ihr ja auch begleitet. Welche Türen öffnet ein Buch? Jetzt ist es sehr frisch erschienen. Ihr könnt jetzt noch nicht die ganze Palette an Erfahrung teilen. Aber was würdet ihr sagen, warum kann es sehr hilfreich sein, auch schon früh, wie bei Bettina, relativ früh im Zyklus der Unternehmensgründung oder wie bei dir, Linda, an einer gewissen Stelle? Du hast ja gesagt, du hast schon einige Bücher publiziert, aber jetzt vielleicht nochmal sehr pointiert zu einem echt relevanten Thema was zu veröffentlichen. Was sind die Vorteile? Welche Türen gehen auf?
Bettina. Also eine Freundin von mir sagte, das ist die luxuriöseste Broschüre, die ich je in den Händen gehalten habe. Ungeachtet dessen, Spaß beiseite. Mit einem Buch zeigst du einfach, dass du Expertise hast. Da kann sich jemand selber eine Meinung bilden. Ist da Substanz dahinter oder ist da keine Substanz dahinter? Und ich habe es eben ja schon gesagt, ich war auf der Personalmesse in München und hatte die Bücher dabei und habe dann natürlich auch großzügig an Kunden, wo ich dachte, okay, da könnte ein Business entstehen, habe ich die Bücher dann eben auch verschenkt. Und jetzt gerade heute komme ich von einem wahrscheinlich Neukunden, ein größerer Auftrag, der quasi über das Buch entstanden ist. Ne? Buch auf der Messe ausgegeben. Cool. Ich habe nachgearbeitet. Der HR-Chef hatte das Buch schon gelesen und sagt, klar, machen wir einen Termin. Und heute Morgen hatte ich dann auch gleich den Termin, nicht nur mit dem HRler, sondern auch mit dem Geschäftsführer. Und das Angebot geht am Montag raus. Und es ist einfach auch... es ist Content für LinkedIn zum Beispiel. Ja, ich habe natürlich sehr intensiv mein Netzwerk aktiviert, Bücher auch verschickt als Rezensionsexemplare. Also ein Buch ist einfach ein Door-Opener. Punkt.
Ja, ganz genau. Und jetzt natürlich sogar ein Umsatzbringer. Das müssen wir uns jetzt einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen und dir auch dazu natürlich nochmal gratulieren. Der scherzhaft gemeinte Kommentar deiner Freundin hat ja einen großen Funken Wahrheit. Natürlich ist es keine Broschüre. Es ist nicht eine luxuriöse Broschüre, sondern es ist wahrer Mehrwert, den du an der Stelle weitergeben kannst und der Beweis dafür, dass du eben keine Luftnummer bist, sondern jemand, der richtig was zu sagen hat, der das Thema durchdrungen hat, der die groben Züge einfach kennt. Und das ist Gold wert an dieser Stelle. Ich finde, es hat einen Funken Wahrheit. Es schlägt immer eine Broschüre. Denn aus meiner Sicht, das sind beides Werbeträger am Ende. Aber der eine kreist um das Unternehmen, der hat eher meistens ne, die Nabelschau als Mittelpunkt. Und das Buch, das wirklich den Mehrwert bringt, das wirklich etwas zu sagen hat, das ist nochmal eine ganz andere Form von Werbung. Nämlich eine, die dann dem zukünftigen Auftraggeber direkt schon zugutekommt. Denn es sind so viele Tipps auch schon drin, so viele Reflexionsfragen drin, sodass eigentlich jeder HRler, jede Geschäftsführerin, jeder Geschäftsführer schon weiß, wo stehe ich da und wo darf ich bei diesem Thema einfach auch nochmal nachjustieren. Ich würde mir wünschen, dass wir da nochmal an diese Stellen gehen. Ihr sagt ganz, schon in der Subline, Haltung macht den Unterschied. Und das zieht sich durch das ganze Buch. Es geht wirklich um die Haltung, um das Bewusstsein, um die Sensibilität dafür. Es ist nicht nur, wie gesagt, ein Unfall unserer Ökonomiegeschichte, sondern es ist ein Umstand, auf den wir reagieren können. Deswegen entscheidet die Haltung. Das ist so die große These, sag ich mal, die oben drüber steht. Linda, kannst du uns ein bisschen Einblick geben? Wo sollte die Geschäftsführerin, die sagt, Schluss mit dem Fachkräftemangel, ich habe das verstanden, was die zwei gesagt haben, ich will jetzt aktiv was tun. Wo fängt die an?
Es kommt drauf an, wo sie steht. Es ist pauschal natürlich sehr schwer zu beantworten, ohne zu wissen, an diesem Beispiel, wo würde jetzt diese Persona stehen. Wichtig ist mir, mein Konzept ist ja ganzheitlich. Ich sage salopp, vergesst hip und fancy Rekrutierungskampagnen, wenn die Basis nicht stimmt. Ich arbeite und berate mit dem Strategiehaus, das heißt, ich frage, habt ihr eure Mission, euren Purpose, euer Wozu, euer Wofür formuliert? Ich frage, habt ihr eine Vision, habt ihr ein Zielbild? Wissen die Mitarbeitenden, wohin die Reise geht? Sind Markenwerte, ist die Marke im Sinne von Alleinstellungsmerkmal sauber ausformuliert? Und dann eben auch die Unternehmensgrundsätze, das ist so der ethische Hintergrund, ist ausdefiniert, wie gehen wir denn hier überhaupt miteinander um? Weil das bestimmtes Verhalten im täglichen Doing untereinander, aber auch in Richtung aller Stakeholder, ob das jetzt Presse ist, ob das Kundinnen und Kunden sind, ob das Geschäftspartner sind, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen umsetzbar ist. Wir sind dann schon beim Thema Markenführung und Arbeitgebermarke. Es ist ein Thema, das aus meiner Sicht alle Unternehmen angehen müssen, die sich jetzt nicht auf den Weg machen, das Thema Marke sauber auszuformulieren. Thema Arbeitgebermarke sauber auszuformulieren, die werden später das Nachsehen haben.
Oh ja, kannst du mal skizzieren, was passiert, wenn ich mich nicht gescheit um Markenführung kümmere, wenn ich das Wort Employers Branding komplett an die Seite schiebe? Was sind so kurzfristig, aber vielleicht auch langfristig die Nachteile?
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Unternehmenskultur und das Führungsverhalten ein kritischer Erfolgsfaktor ist im War for Talents, also neue Mitarbeitende zu finden und auch Mitarbeitende zu binden, weil das ist das Unternehmensimage und das trägt sich automatisch in den Markt rein. Wir sind in einem Bewerbermarkt, die Bewerbenden schauen sich ganz genau an, wer ist wem habe ich es da zu tun als Unternehmen, als Marke? Wer sind die Führungskräfte? Das Führungsverhalten basiert auf der Marke, auf der Arbeitgebermarke und der vordefinierten Unternehmenskultur. Das ist einfach der Orientierungsrahmen. Und wenn das nicht sauber ausformuliert ist, dann kann ich zwar Führungskräftetrainings machen und sagen, was ist gesunde Führung? Ja, aber es fehlt trotzdem der Rahmen. Aus der Marke, aus der Arbeit. Marker leitet sich einfach.
Ja, dann kannst du die Stadt plakatieren mit irgendeinem, wie du schon sagst, irgendeinem fancy Plakat. Du kannst Gott weiß was für Kampagnen in Social Media fahren. Es wird alles nichts nutzen, weil die Seele und nichts anderes ist ja die Marke, weil die Seele nicht so rüberkommt. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, ich kann das auch nach wie vor nicht verstehen, warum das so wenigen bekannt ist. Gibt es vielleicht die Fehlannahme, dass ein gescheites Employers Branding erst bei größeren Unternehmen notwendig ist und vernachlässigen vielleicht deshalb einige kleine und mittelständische Unternehmen dieses Thema?
Ja, Nicole, genauso ist es. Ich hab mal einen Unternehmer getroffen, der hat gesagt, ja, Marketing, ich habe gehört, das soll was helfen. Das sagt sehr, sehr viel. Und Marketing ist, je nachdem, in welche Berufe und Branchen man reinschaut, oft noch so ein bisschen als Buntstiftabteilung, als Werbeabteilung angesehen. Und Marketing ist ja viel mehr. Natürlich ist Marketing immer eine operative Einheit in einem Unternehmen, wenn es sie denn gibt. Aber wenn ich Philipp Kotler nehme, den großen Marken- und Marketing-Experten weltweit, international, der sagt, Marketing bedeutet, das komplette Unternehmen am Bedarf des Marktes auszurichten. Das heißt, die Poststelle macht Marketing, genauso wie die Rechtsabteilung, genauso wie die IT, genauso wie die Produktentwicklung und so weiter und so fort. Und das haben viele eben nicht auf dem Schirm. Und viele denken eben auch, Marke ist ein Symbol, das ist ein Signet. Aber Marke ist ja viel mehr als nur ein Symbol, ein Zeichen. Marke ist das, was in den Köpfen meiner Zielgruppen entsteht, wenn ich jetzt zum Beispiel Nike sage oder Mercedes. Jeder hat direkt Vorstellungsbilder in den Köpfen. Das ist Marke. Und das wissen eben viele nicht. Auch wenn sie selber Anhänger von großen Marken sind. Ja, der Handwerksmeister mit seinem, keine Ahnung, 20-Mann-Betrieb fährt natürlich ein gutes Auto und damit verbindet er auch einiges. Qualität oder eben auch, dass das Distinktionscharakter hat, ne? Wenn ich den coolen Mercedes fahre oder welche Marke auch immer, dann bin ich wer, dann unterscheide ich mich, ich definiere mich darüber. Und gleichwohl ist es immer noch ein Stück weit Marketing ist Buntstiftabteilung.
Ja, das sind Marketing, die bunten Bildchen.
Verwechselt, Werbekommunikation ist ja nur ein Teilbereich von Marketing.
Ja, also nicht nur bitte auf die bunten Bildchen achten und egal, ob du Handwerksmeister bist, ne, lautet dein Appell, oder ein Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern hast. Es gibt ein Image und dieses Image entscheidet darüber, ob sich jemand meldet auf die Stellenanzeige, ob sich jemand meldet auf diese fancy Kampagne, die man ja dann fahren könnte. Bettina, würdest du sagen, ja klar, auch in anderen Ländern überträgt sich dieses Image und trägt dazu bei, ob sich eine Fachkraft aus den Philippinen für einen Pflegeberuf in Deutschland entscheidet oder vielleicht doch lieber in ein anderes Land geht?
Ja, ich habe ja am Anfang schon erzählt, Made in Germany zieht und es wird ziehen, auch wenn die Statistik gerade sagt, dass Deutschland nicht allzu sehr attraktiv ist im internationalen Vergleich als Standort für High Potentials, für Expats, für Fachkräfte. Trotzdem ist Deutschland die sehen Deutschland oft als Paradies an. Wenn die herkommen, ist meistens dann doch die Realität eine andere. Aber zurückziehen ist selten eine Option.
Ja, also auch wichtig in diesem Zusammenhang, Rekrutierung von ausländischen Fachkräften. Auch da dürfen wir darüber nachdenken, welches Image hat mein Unternehmen, aber vielleicht auch meine Branche. Linda, ist das auch sowas, was du in deiner Beratung mit aufnimmst? Guck doch bitte nicht nur auf eure Marke, sondern auch insgesamt auf die Attraktivität des Berufs. Das strahlt ja dann auch aus, die Attraktivität der Branche, die Wichtigkeit der Branche.
Das in jedem Fall, wonach ich aber noch mehr schaue oder was immer mit in die Beratung hineingehört, ist eine Wettbewerbsanalyse. Ja, also nehmen wir jetzt mal einen Gastrobetrieb, der neue Mitarbeitende finden will. Da frage ich an allererster Stelle, wer sind denn eure Wettbewerber? Und was unterscheidet euch von diesen Wettbewerbern? Aus welchem Grund sollte ein Koch, ja, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, Köche werden gesucht. Warum sollte ein Koch bei dir arbeiten, statt beim Wettbewerber um die Ecke? Oder eben auch vielleicht auch noch regional irgendwo in der Nähe? Und das ist eben oft nicht ausdefiniert. Wenn man sich Stellenanzeigen anschaut, dann steht da drin, wir zahlen gut und wir haben hier noch, keine Ahnung, ein Jobrad. Das war's dann aber schon. Ja, das haben die anderen auch.
Ja, das ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Ne?
Genau.
Gehört es auch in die Beratung hinein, auch zu sagen, Mensch, guck doch auch mal darauf, nicht wirklich immer mit denselben Phrasen rauszugehen. Das ist so wichtig im Recruitment, auch sich schon dort zu unterscheiden in den Anzeigen.
In jedem Fall, wobei ich schaue mir, also was ich mache, ist eine ganzheitliche Analyse. Ich frage, habt ihr ein Leitbild? Gibt es ein Strategiepapier? Gibt es Führungsleitlinien? Was habt ihr denn? Das gucke ich mir an und dann gucke ich mir Außenkommunikation an und fange nie bei den Stellenanzeigen an, sondern immer erst bei dem, was ich Haltungs- und Strategiehaus nenne. Und das kann man im Übrigen auch sehr pragmatisch entwickeln. Da muss man nicht McKinsey oder wen auch immer mit Hunderttausenden von Euros beschäftigen, um das herauszuarbeiten. Also je nach Unternehmensgröße kann man das ganz pragmatisch setzen. Wichtig ist allerdings, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das heißt, es muss aus dem Unternehmen herausgearbeitet werden, nicht am Schreibtisch in der Chefetage, weil dann wird es keine Akzeptanz finden und dann wird es nicht gelebt. Und dann sind wir bei dem, dass du das Unternehmen zwar mit Plakaten tapezieren kannst, auf denen Werte stehen oder irgendwelche Grundsätze, aber die Leute sagen, ja, haben die da oben sich ausgedacht.
Ja.
Also
ja.
Am Anfang immer die Stellenanzeigen, da kann man einen Quick Win machen und mal drüber gucken, was kann man da auf die Schnelle noch besser machen. Aber am Anfang steht immer Haltung und Strategie im Sinne von, habt ihr eine Vision, wo wollt ihr in 10 bis 15 Jahren stehen? Habt ihr einen Purpose? Was ist das, warum im Sinne von Sinn? Ja, ich kann sagen, ich verkaufe hier Essen oder ich kann sagen, ich gestalte Menschen im schönen Ambiente einen tollen Abend. Das hat dann eine ganz andere Qualität. Und eben, wie gesagt, die Unternehmensgrundsätze und die Markenwerte im Sinne von Alleinstellungsmerkmal. Das muss sauber ausformuliert sein. Und dann leitet sich daraus alles andere ab. Dann weiß ich, wie die Stellenanzeige aussehen muss. Aber wenn ich die Basis nicht definiert habe, was soll ich denn da reinschreiben?
Ja, ist wieder nur Kosmetik, ne? Und ich glaube, du stehst wie keine andere dafür, wirklich bei dem im Keller anzufangen, wirklich beim Fundament anzufangen und zu sagen, Mensch, ist die Attraktivität von dir als Arbeitgeber, lieber Kunde, die wird nicht in der Stellenanzeige festgelegt, sondern weit, weit früher. Und das hat eben mit dieser Haltung zu tun, die es auch auf das Titelblatt deines Buches geschafft hat. Haltung ist halt wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Mich hat übrigens sehr gefreut, dass du als positives Beispiel den Europäischen Hof in Heidelberg gewählt hast. Du weißt ja, das war ja auch der Austragungsort unserer Success and Transformation Days schon letztes Jahr. Und tatsächlich hatten wir das Vergnügen, mit der Inhaberin, Geschäftsführerin darüber zu reden und auch festzustellen, wie viele Uplift-Maximen sie in ihrem Unternehmen lebt. Als sie ihren Vortrag gehalten hat, konnten wir innerlich fast an jeder Lektion von unserer gemeinsamen Mindset-Arbeit einen Check machen. Also schön, dass dies auch dort geschafft hat, die Caroline von Kretschmann. Das ist, hat mich einfach sehr gefreut, weil sie für mich auch ein ganz lebendiges Beispiel dafür ist, wie man sehr kreativ umgehen kann zum Thema Fachkräftemangel. Eins ihrer ganz großen...
Das kann ich noch ergänzen darf. Ich habe sie kennengelernt auf den Petersberger Trainertagen in Bonn. Und sie hat was sehr Interessantes gesagt. Und das lebt sie. Also ich war total begeistert von ihr. Sie sagt, nicht der Kunde zuerst, sondern die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuerst. Weil wenn die sich wertgeschätzt fühlen, dann trägt sich das weiter auf die Kundinnen und Kunden. Also eine sehr beeindruckende Frau, die wirklich, also die haben Arbeitgebermarke, Marke und Arbeitgebermarke, Führungsgesetze. Sie hat das ja idealtypisch im Vortrag durchdekliniert und deswegen habe ich sie gerne als Beispiel auch mit reingenommen.
Ich bin gerne Gast dort und kann nur bestätigen, es wird auch gelebt und sowas überträgt sich. Ich glaube auch, das unterschätzen viele Arbeitgeber. Ich wollte übrigens dasselbe Zitat gerade bringen. Das hat mich auch am meisten fasziniert. Mitarbeiter first. Ich glaube, viele unterschätzen viele andere Arbeitgeber, wie sehr sich das eben doch verbreitet. Ich glaube, es gibt so eine Fehlannahme, ach hier, das bleibt ja in unseren Mauern. Im Grunde genommen kann niemand von außen reingucken. Aber aus meiner Erfahrung ist das Kokolores. Nicht nur Social Media machen es möglich, mal näher ranzukommen an das Unternehmen und mal zu schnuppern, stimmt das eigentlich, was die sagen? Ist da auch eine was Integres am Werk oder wird da eigentlich nur irgendein Quatsch nach außen getragen? Bettina, hast du das auch beobachtet, dass wir immer mehr als Menschen reingucken können, aus diversen Gründen?
Ja, und Reputation ist das Allerwichtigste, das wissen wir, aber jetzt können wir über Social Media, über die Webseiten, in allen möglichen Arten und Formen reinschnuppern. Und vor allem auch für ausländische Fachkräfte ist es so wichtig, weil wenn eine Firma, ein Unternehmen nicht direkt gut integriert, onboardet, dann ist der Mitarbeiter so schnell weg. Und dann ist aber der ganze Invest in Sprachkurse, Relocation, Visa, all das geht verloren. Und deswegen verbindet das Thema Linda und mich einfach auch auf eine anderen Sphäre.
Ja, ich finde das so wichtig und auch so schön bei euch zu sehen. Ihr lebt ja oder werbt für Wahrhaftigkeit. Seid wahrhaftig, lebt eure Vision wirklich, erarbeitet sie, macht, wie habt ihr gerade so schön gesagt, die Mitarbeitenden auch zu Mitwirkenden, Mitgestaltern, die auch die Vision mitentwickeln dürfen, damit sich das nach außen tragen kann. Und klar, also gerade bei ausländischen Fachkräften besonders wichtig, denn das ist ein großer Schritt, dann auch herzukommen, einzusteigen. Und dann ist es auch, glaube ich, einfach eine moralische Verpflichtung, da an der Stelle ehrlich zu sein, oder Linda, wie siehst du das?
Ja, genau so ist es. Du hast mir jetzt die Steilvorlage gegeben. Ich hätte das genau jetzt angesprochen. Das ist ja auch eine moralische Verpflichtung im Sinne von, dann kommt jemand, ja, in eine völlig fremde Kultur mit einem Vertrauensvorschuss, den muss ich an die Hand nehmen und da habe ich eine Verantwortung. Jemand macht sich auf den Weg, seine Heimat, ihre Heimat verlassen. Das ist ein riesengroßer Schritt und das ist dann eben nicht so einfach. Das weiß die Bettina besser als ich. Einfach mal wieder schnell zurückgehen.
Ja.
Und insofern haben Unternehmer, haben Personalabteilungen an der Stelle eine große Verantwortung. Die haben ohnehin Verantwortung für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Im Falle der ausländischen Fachkräfte sehe ich das noch mal einen Ticken wichtiger.
Ja, absolut. Bettina, da kannst du wirklich mitreden und dein Angebot ist auch aus so einem persönlichen Gefühl entstanden. Du hast es schon angedeutet, du hast einen polnischen Migrationshintergrund und De Flores ist auch nicht gerade frankfurterisch, ne? Da winkt Peru.
Genau, oder? Genau. Mein Mann kommt aus Peru und ja, er musste seine Heimat auch verlassen. Ja, wegen mir, wegen der Liebe ist er hierher gezogen. Er wollte eigentlich nie, er ist wirklich eine der wenigen Ausländer, die, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, die nicht sagen, oh, schön. Und ja, wie schwierig Integration ist, das weiß ich jetzt schon über 10 Jahre sozusagen an erster Stelle, aber auch meine Eltern, die jetzt über 30 Jahre in Deutschland sind, das Ankommen und vor allem in Deutschland diese, ja, wie man es auch nennen möchte, Multikulti-Gesellschaft, postmigratorische Gesellschaft, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es ist, nach 30 Jahren ist man immer noch nicht richtig angekommen. Fragt mich wegen Unterlagen, Dokumente, Kommunikationsschwierigkeiten. Also das zieht sich, das Problem, und sogar ich mit einem deutschen Pass werd gefragt, woher ich komme. Und ich frage mich, meint er, soll ich Hamburg sagen oder soll ich Polen sagen? Was meint er? Ja.
Ja, es ist, das, wie du sagst, es zieht sich und dann ist es aus der personaler Sicht umso wichtiger, ein gutes Ankommen zu ermöglichen. Könntest du uns mal einen Einblick geben, was ein Integrate Expert, und so heißt ja dein Unternehmen, anders macht als, ich sage jetzt mal, das 0815 Onboarding von ausländischen Fachkräften? Also nachdem ich bei dir durch die Ausbildung gegangen bin und gelernt habe, auf was es ankommt bei ausländischen Fachkräften, was mache ich da ganz konkret anders?
Ja, also ich versuche auch ganzheitlich ranzugehen. Es ist nicht nur der Onboarding-Prozess, der sich auch ziehen kann wegen Visa, Krankenversicherung und all diesen Sachen kann sich das wirklich lange ziehen. Aber wir sehen auch sozusagen die fachliche Integration, die soziale Integration, das mache ich zusammen mit dem Unternehmen. Da gibt's von Boden auf, stemmen wir nochmal alles auf, schauen uns an, wo es Stellschrauben gibt, wie Mentoren, Buddy-Programme, Deutschkurse, all sowas schauen wir uns an. Aber dann ist natürlich auch wichtig, interkulturelle Kommunikation, Kompetenzen generell, das ist ein Future Skill. Es wird immer mehr gebraucht. Je vernetzter und globalisierter die Welt ist, desto mehr müssen wir auch verstehen, wie andersartig Leute sind und wie man damit einfach umgeht. Und das heißt, diese interkulturelle Kompetenz schule ich auch mit zusammen, einfach um mehr zu sensibilisieren, besseres Verständnis füreinander zu gewinnen, aber auch wie man proaktiv das zusammen, das gemeinsam, diese gemeinsame Zeit einfach gestalten kann. Dazu zählt dann aber auch Teamentwicklung, weil wenn ein bisher relativ deutsches Team mit immer mehr ausländischen Fachkräften zusammenstoßt, kann es auch zu kompliziert werden. Es können Missverständnisse stehen, wie einfach da Teamdynamiken, Teamentwicklung besser gestaltet werden kann und natürlich auch mit der Führungskraft, mit dem Teamlead direkt zu arbeiten, weil sie oder er ist das Bindeglied zwischen all diesen Elementen, Bindeglied zwischen Unternehmer, Geschäftsführer und der Fachkraft und das Team und mit ja innerer Haltung, Resilienz, wie man sozusagen auch aus in guten und in schwierigen Zeiten heil davon kommt. Und das gut gestalten kann.
Ja, sehr gute, sehr wertvolle Arbeit. Muss eine Führungskraft so in diesem Hinblick nicht auch immer mehr zu einem Menschenversteher, zu einer Menschenversteherin werden, Bettina? Ein gutes Gefühl, was brauchen meine Mitarbeitenden? Wie ist ihr Bedürfnis? Und das ist natürlich interkulturell vielleicht auch nochmal besonders herausfordernd, oder? Aber siehst du das auch so? Wir müssen mehr kapieren, was Menschen brauchen, um zu bleiben.
Ja, aber wie erreicht man das? Das erreicht man hauptsächlich durch Gespräche, durch Verständnis und man muss sich die Zeit dafür nehmen. Und in Branchen, wo der Fachkräftemangel gerade so stark ist, da fehlt es vor allem an Zeit, das kostbarste Hab und Gut, und dadurch entstehen auch wieder Missverständnisse, Konflikte, weil einfach die Zeit zum Zuhören, zum Reden nicht wirklich da ist.
Das ist ein Teufelskreislauf, ne? Man redet ja auch im Hinblick darauf von einem Dominoeffekt. Die eine Fachkraft fällt aus, kündigt, wird nicht ersetzt. Die Boomer gehen in Rente und in Pension, werden nicht ersetzt. Immer mehr Load auf weniger Schultern. Weniger Zeit wieder, um zuzuhören. Führungskräfte, die im Operativen sind, statt wirklich zu führen. All das gehört ja da ins Bild. Du sprichst es an. Ganz, ganz wichtig. Aber es bleibt dabei. Wenn ich nicht verstehe, was meine Mitarbeitenden brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, dann wird es schwierig. Linda, ist das auch genau dieses Ding auch schwerer geworden? Weil vielleicht auch der Arbeitgeber nicht mehr nur Brötchengeber ist, sondern auch noch mehr liefern darf heutzutage? Nicht nur
das
Geld?
Das ist der Punkt. Ich sage immer, die Hauptaufgabe einer Führungskraft ist, nicht die beste Fachkraft zu sein, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen ihre Potenziale entfalten können und ihnen Bühnen zu geben, ihnen einen Rahmen zu schaffen, dass sie selber auch glänzen können. Einer meiner Mentoren, der Christian Gall, hat früher vereinfacht gesagt, bezogen auf die Bedürfnistheorie von Klaus Grabe, was brauchen Menschen? Menschen brauchen Selbstwert, Sicherheit und Bindung. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft, das den Menschen zu geben, auch ein Stück weit Orientierung. Wir leben in der Stapelkrise, ja, wir haben Klimakatastrophe, wir haben Krieg in Europa, das belastet die Menschen ja alle. Sie suchen Orientierung, auch bei ihrer Führungskraft.
Ja, auch im Unternehmen. Also ich finde es so, so faszinierend, ihr beiden, wie ganzheitlich ihr an dieses Thema rangeht. Das ist nicht nur eine Frage von bunten Bildchen, von Plakataktionen, von der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, um das Recruitment wieder besonders modern und besonders schrill zu gestalten, sondern ganz im Gegenteil. Ihr fangt beide an den Werten an der Haltung an dem, warum Menschen überhaupt sich zusammentun und etwas gemeinsam erschaffen. Und das fasziniert mich und es macht mich auch stolz, weil ich weiß, dass ihr beiden euch bei Uplift gefunden habt, dass ihr dem Gesetz der Anziehung gemäß gekommen seid und euch finden konntet. Und ich bin so, so happy, dass auch unsere gemeinsamen Themen, Mindset-Arbeit, universelle Gesetze, Gesetz der Anziehung, wir hatten es gerade, auch durch euch weiter in die Welt getragen wird und dadurch die Welt des Wirtschaftens menschlicher wird, die Welt des Wirtschaftens auch sinnvoller wird, sinnstiftender wird und wir alle an etwas Gutem teilhaben dürfen. Ich bedanke mich für euer Wirken, ich bedanke mich für dieses wundervolle Buch und empfehle es von ganzem Herzen und freue mich darüber, ja, dass ihr zwei jetzt richtig die Welt aus den Angeln hebt, gemeinsam und vielleicht eben auch gerade aus der Perspektive zweier Generationen. Auch das ist sicher doch was Bereicherndes, oder Bettina?
Sehr. Sehr und ich freue mich einfach auf alles, was kommt und es wird alles großartig und dank euch, Susanne und Nicole, wirklich für das Programm, für das Netzwerk und ja, the new economy kommt und wir gestalten die mit.
Wunderbar. Liebe Linda, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, für eure Zeit, für das Buch und ich freue mich auch auf alles, was kommt und das wird großartig.
Danke dir auch. Ja, Nicole, auch für alles, was ich von dir lernen durfte. Es war wirklich, ich meine, ich bin ja noch im Programm. Es ist ja so vielfältig, der Austausch in den Gruppen, deine Expertise auch nochmal bei der Erarbeitung der Positionierung. Und im Übrigen, das Buch ist ja im Selbstverlag entschieden. Das geht auf einen wirklich simplen Hinweis von dir zurück, mal ungeachtet dessen, dass ein Buch nicht innerhalb von 5 Wochen mit einem Verlag zu realisieren ist. Aber ich erinnere mich sehr gut an eine Session mit dir, wo du gesagt hast, und überlegt euch gut, ob ihr es im Eigenverlag macht oder mit einem Verlag. Im Eigenverlag habt ihr vielleicht noch eine Chance, was an dem Buch selbst zu verdienen, das ist jetzt nicht das erste Motiv gewesen. Aber gleichwohl, es war ein guter Punkt. Vielleicht auch so das Initial, ich mach's jetzt einfach im Selbstverlag, auch wenn wir natürlich finanziell Vorleistung
gehen. Ganz klar, aber viele Vorteile, absolut. Toll. Also ich bin richtig happy über euch beide und werde sehr, sehr gespannt verfolgen, was ihr auf die Beine stellt. Das wird großartig. Vielen Dank für das Gespräch und für die Bereicherung des Podcasts Erfolgreich im Herzbusiness. Danke an alle, die uns zugehört haben, die uns zugeschaut haben und bis bald.
Macht's gut. Danke, Nicole.
Ciao. Danke an euch beide.
Tschüss.